Irgendwie hatte niemand mit ihnen gerechnet. Sie schienen aus dem Nichts zu kommen. Am 5. Juni begann der Islamische Staat, der sich damals noch ISIS nannte, seinen Angriff auf die zweitgrößte irakische Stadt Mosul. Nach nur wenigen Tagen hatten die Dschihadisten die Millionenstadt eingenommen und schon am 11. Juni auch die Stadt Tikrit. Und so ging es weiter. Heute kontrollieren sie große Teile des Irak und Syriens und wir alle fragen uns, wie konnte der Islamische Staat so schnell, so überraschend erfolgreich werden? Natürlich gibt es da eine Vielzahl von Faktoren, die zur Erklärung dieses Phänomens herangezogen werden müssen. Nicht nur ihrer skrupellosen Brutalität verdanken die Dschihadisten ihren Erfolg, sondern auch der Tatsache, dass viele Sunniten im Irak die Drangsalierung durch die schiitische Regierung leid waren und die Dschihadisten zunächst mit offenen Armen empfingen. Auch der Bürgerkrieg in Syrien, der schon so viel Leid und Tod gebracht hatte, spielt natürlich eine ganz wichtige Rolle. Nicht wenige Menschen sehnten sich nach einer ordnenden Macht. Außerdem waren vor allem durch die Diktaturen in Saudi-Arabien und Katar die verschiedenen islamistischen Teile der Assad-Gegner mit Waffen versorgt worden. Vor allem aber war der Coup von langer Hand geplant und konnte nur deshalb gelingen, weil ehemalige Militärs Saddam Husseins gemeinsame Sache mit ISIS machten. Die Ba'athisten hatten nach dem Sturz Saddam Husseins vor allem gegen die Amerikaner gekämpft, später auch gegen die schiitische irakische Regierung. Sie waren nach wie vor im Untergrund in militärischen Zellen organisiert und sahen nun ihre Zeit gekommen, Zeit für Vergeltung. Dieses Zusammenspiel einziger Anhänger Saddams und der ISIS war der Schlüssel zum Erfolg. An der Spitze des IS stehen Iraker. Soweit man weiß, haben ein Drittel der 25 Führungskräfte unter Saddam Hussein als Offiziere gedient. Die Führung über die militärischen Operationen des IS im Irak hat Fadel al-Hayali inne, ein ehemaliger Saddam-Offizier. Auch Adnan al-Zwedawi, der Chef des IS-Militärrates, war ein hoher Militär unter Hussein. Die beiden Stellvertreter des selbsternannten Kalifen von al-Baghdadi, seine engsten Berater, waren ebenfalls hohe Offiziere in der Armee Saddams. Was hat nun dies mit der Querfront zwischen Linken und Dschihadisten zu tun? Worum besteht da der Zusammenhang? Nun, zum einen darin, dass sich der Ba'athismus selbst als arabisch-sozialistische Bewegung verstand. Und immerhin wurde die Ba'ath-Partei finanziell von der Sowjetunion unterstützt. Und die DDR, speziell das Ministerium für Staatssicherheit, war auch im Aufbau des irakischen Geheimdienstes beteiligt. Man könnte also sagen, dass schon die Zusammenarbeit von Ba'athisten und IS heute eine Art links-dschihadistische Querfront darstellt. Aber zugegebenermaßen, es braucht schon sehr viel Fantasie, um die faschistoide Ba'ath-Partei als links zu bezeichnen. Die Geschichte geht aber weiter. Als die USA 2003 den Irakkrieg begannen und recht schnell auch ihr Ziel erreichten, Saddam Hussein zu stürzen, kam es täglich zu Terroranschlägen gegen US-Militärs, aber zunehmend auch gegen irakische Einrichtungen und Zivilisten. Dieser Terrorismus wurde von vielen Linken, aber auch von Rechten, in Deutschland als Widerstand verklärt und begrüßt. Die Unterstützung ging sogar so weit, dass Teile der deutschen Friedensbewegung Geld sammelten für diesen Terror. Ich möchte an dieser Stelle, das wäre der Einsatz, einen kleinen Bericht des ARD-Magazins Panorama aus dem Jahr 2003 zeigen, an dem ich damals mitgewirkt habe und bei dem es um genau diese Unterstützung geht.
Willkommen zu Panorama aus Hamburg. Menschen, die sich in der Friedensbewegung engagieren, wollen Terror, Leid und Tod verhindern, meint man. Aber im Kampf für die vermeintlich gute Sache setzt manch Pazifist auf die falschen Mittel. Es ist das eine, gegen den Irakkrieg zu demonstrieren. Aber es ist etwas ganz anderes, aktiv Widerstandskämpfer und damit auch Betreue Saddam Husseins zu unterstützen, die im Nachkriegs-Irak in erster Linie Terror verbreiten. Und das dann noch als Engagement für den Frieden zu verkaufen. Ivo Božić, John Goetz und Volker Steinhoff über deutsche Pazifisten, die äußerst kriegerische Ansichten haben.
Jeden Tag neue Anschläge im Irak. Neues Leid, neue Verletzte, neue Tote. Weihnachtsstimmung in Heidelberg. Vom Leid im Irak ist hier wenig zu spüren. Die örtliche Friedensgruppe hat sogar Verständnis für die Anschläge.
Ich denke schon, dass es ein Recht auf bewaffneten Widerstand gibt, wenn es anders nicht geht.
Was meinen Sie mit den Anschlägen gegen US-Soldaten? Mitleid habe ich keines empfunden.
Bitte?
Mitleid habe ich keines empfunden.
Die Friedensaktivisten nennen verschiedene Argumente, doch am Ende bleibt es dabei berechtigter Widerstand. Viele Passanten in Heidelberg sehen das ähnlich.
Wenn jemand in mein Land reinkommen würde und würde dort, sag ich mal, das Heft an sich nehmen und tun und lassen, was er will, dann würde ich mich wohl auch wehren.
Selbstverständlich hat die irakische Bevölkerung ein Recht und sie darf Widerstand leisten, denn die US-Amerikaner sollen rausgehen aus dem Irak.
Keine Einzelmeinungen. In einer repräsentativen Panorama-Umfrage zu den Angriffen auf US-Soldaten im Irak antworteten 56% der Befragten, dies seien für sie terroristische Angriffe. Doch immerhin 26% halten diese Anschläge für berechtigten Widerstand. Die Opfer dieses berechtigten Widerstands, zumeist Amerikaner. Bundeskongress der Friedensgruppen am vergangenen Wochenende in Kassel. Einer der führenden Köpfe der Bewegung, Joachim Gilliard aus Heidelberg. Der Friedensaktivist bekennt sich zum bewaffneten Kampf im Irak.
Widerstand, auch militärische Aktionen gegen die Besatzer ist selbstverständlich legitim. Das hat mit Terrorismus im engeren Sinne nichts zu tun.
Zu Hause fordert Gilliard ganz offen die Unterstützung der Untergrundkämpfer aufgrund dieses angeblichen Rechts auf Widerstand.
Ich denke, die Friedensbewegung sollte genau für dieses Recht der Iraker eintreten. Und was die Iraker tun können, was ich auch für vernünftig halte, ist, den Besatzungstruppen entsprechende Verluste zuzuführen.
Tote Amerikaner, jubelnde Iraker. Opfer der Widerstandskämpfer. Für solchen Widerstand haben deutsche Kriegsgegner in mehreren Städten jetzt sogar eine Spendenkampagne gestartet. 10 Euro für das irakische Volk im Widerstand. Gestern etwa sammelten sie in Duisburg.
Wir machen gerade eine Kampagne, 10 Euro für das irakische Volk im Widerstand.
Die Kampagne hat offenbar Erfolg. Auch die konspirative Geldübergabe ist schon geplant.
Ja, das könnte sehr gefährlich sein. Wir sammeln das Geld, um das irakische Volk im Widerstand zu unterstützen, in seinem legitimen Kampf gegen die Besatzung. Wir möchten im kommenden Jahr eine Delegation in den Irak schicken, wissen aber auch um die Gefährlichkeit einer solchen Delegation.
Wohin geht das Geld, was die Studenten spenden?
Der Ansprechpartner im Irak ist die Irakisch-Patriotische Allianz, ein Zusammenschluss aus allen politischen Spektren der irakischen Gesellschaft.
Was diese patriotische Allianz so macht, zeigt sie vor laufender Kamera. Terroranschläge. Ehrfürchtig betrachten die Duisburger solche Aufnahmen. An diese Organisation wollen sie schließlich spenden. Bei dieser irakischen patriotischen Allianz ist man an der richtigen Adresse, wenn es um das Töten von Amerikanern geht. Stolz brüsten sich die Kämpfer mit ihren Anschlägen. Vor gut einem Monat haben wir 7 Militärfahrzeuge gesprengt. Wie viele Tote weiß ich nicht, aber lebend rausgekommen ist jedenfalls keiner. Ganz unvermummt treten leitende Funktionäre dieser patriotischen Allianz in Deutschland auf. Zusammen mit Saddam Hussein gründeten sie vor Jahrzehnten die Baath-Partei. Zwischendurch fielen sie beim Diktator in Ungnade, doch in den letzten Jahren haben sie wieder mit dem Folterregime kooperiert. Und jetzt organisieren sie Anschläge. Wenn man die Besatzer schlagen will, gibt es nur einen Weg, einen Guerillakrieg, bewaffneten Kampf. Die Leute, die mit der Besatzung kooperieren, etwa Polizisten, alle diese Leute sind Ziele für uns. Die Kooperation der patriotischen Allianz mit Saddam Husseins Baath-Partei hat den Krieg offenbar überlebt. Ob Schiiten, Kurden, Fedayeen oder auch die Baath-Partei, wir arbeiten mit allen zusammen, die unsere Ziele teilen. Hand in Hand.
Then we shake hands.
Von den Euros der deutschen Friedensaktivisten profitieren also auch die Anhänger von Saddam Husseins Baath-Partei. Mit Wissen der Deutschen.
Ich denke, wenn man den Widerstand unterstützt, würde ich natürlich niemand vorschreiben, mit wem man dann zusammenarbeitet. Also ich würde das auch unterstützen, wenn die Patriotische Allianz mit Baathisten zusammenarbeitet.
Deutsche Linke arbeiten mit Saddam-Partnern zusammen. Dafür haben selbst die Linken aus dem Irak nicht das geringste Verständnis.
Wir sind für die Schnellbeendung der amerikanischen Besatzung unserer Heimat und mit uns die absolute Mehrheit der politischen Feld im Irak. Aber gegen die Besatzung zu sein, das heißt nicht, diese Verbrecherattentaten, die sogenannten Widerstandskämpfe im Irak ausüben.
Doch solche Kritik findet bei manchen Friedensgruppen kein Gehör. Für sie ist Saddam neuerdings salonfähig.
Ich unterstütze den irakischen Widerstand. Wenn er jetzt zurzeit auch von Leuten getragen wird, die Saddam Hussein unterstützt haben oder sowas, dann habe ich da nichts gegen. Nein.
Ich halte jeden Widerstand gegen Besatzungsmächte für legitim und natürlich auch bewaffneten Widerstand. Das ist völlig klar. Die irakische Bevölkerung hat natürlich das Recht, diesen Widerstand mit allen Mitteln zu bekämpfen.
Die Friedensbewegung steht ja für Pazifismus normalerweise. Hierbei werden Menschen getötet. Ist das nicht ein Widerspruch?
Ja, also meine Auffassung von Pazifismus ist da ein bisschen anders.
Dieser sogenannte Widerstand trifft auch Iraker, angebliche Kollaborateure oder einfach nur Passanten. Und das soll legitimer Widerstand sein? Inzwischen regt sich in der Friedensbewegung Protest gegen die Unterstützung von Saddams Terroristen, auch aus persönlicher Erfahrung.
Ich habe im Irak mit vielen Leuten über Saddam und die Vergangenheit gesprochen. Alle Menschen, die ich getroffen habe, sind nur froh, dass Saddam endlich weg ist. Also kann es auch keine Aufgabe der Friedensbewegung sein, irgendwelche Leute von Saddam oder die mit diesen Leuten von Saddam zusammenzuarbeiten, zu unterstützen.
Also wenn wir nun vorhin festgestellt haben, dass der Islamische Staat von Baathisten geleitet wird und ich glaube es nicht zu weit hergeholt zu behaupten, dass einige von denen, die in diesem Widerstand aktiv waren, genau die sind. Und wir festgestellt haben, dass die Friedensbewegung in Deutschland Geld für irakisch-baathistische Terroristen gesammelt hat. Ließe sich jetzt der Schluss ziehen, dass die Friedensbewegung geholfen hat, den Islamischen Staat aufzurüsten? Also ich gebe zu, das ist jetzt eine unzulässige Überspitzung. Es wird sich nur um ein paar hundert oder tausend Euro gehandelt haben, die da tatsächlich zusammengekommen sind, also völlig unerheblich für das Kriegsgeschehen dort. Dazu kommt, die linken Antiimperialisten wollten sicherlich nicht bewusst eine religiös-fanatische Bewegung unterstützen, sondern solidarisierten sich eben in erster Linie mit den Baathisten, in die sie noch eine linke Restsubstanz hineinprojizierten, so falsch das auch war und so sehr es ihnen hätte auffallen müssen, nicht nur deshalb, weil auch deutsche Neonazis sich positiv auf diesen Baathismus bezogen. Es funktioniert eben so, linke Antiimperialisten solidarisieren sich mit anderen Antiimperialisten und nationalen Befreiungsbewegungen immer gegen den Feind, den sie Imperialismus nennen und mit dem sie immer nur die USA und ihre Verbündeten meinen. Der Imperialismus anderer, zum Beispiel von Wladimir Putin, oder der chinesische Wirtschaftsimperialismus in Afrika führt bekanntlich nicht zu linken Protesten. Der gemeinsame Feind USA und dabei immer auch mitgedacht Israel ist der Kitt für diesen Antiimperialismus. Und dass dieser nicht nur eine Macke in randständigen linken Szenen und Bewegungen ist, sondern dass er auch reale politische Relevanz besitzt, zeigt sich in dem Bündnis, welches Venezuelas verstorbener Präsident Hugo Chavez, der selbst erklärte Anführer des Sozialismus des 21. Jahrhunderts und Irans ehemaliger Präsident Mahmoud Ahmadinejad, der möchte gern Anführer der islamischen Welt, eingegangen sind und das ausdrücklich als antiimperialistisch definiert wurde. Als Ahmadinejad zum ersten Mal im Jahr 2006 Venezuela besuchte, verkündeten die beiden Präsidenten die Stärkung ihrer Allianz gegen das Imperium der USA. Das sozialistische Venezuela unterstützte den klerikalen Iran bei seinem Atomprogramm. Als Chavez im März 2013 starb, ordnete Ahmadinejad im Iran Staatstrauer an. Er würdigte Chavez als Symbol des Widerstands gegen den Imperialismus. Die Allianz der beiden sich selbst so bezeichneten Bruderstaaten reicht von der wirtschaftlichen bis zur militärischen Zusammenarbeit. Dies ist die linksislamistische Querfront auf höchster Regierungsebene, zusammengehalten von Anti-Amerikanismus und Antisemitismus. Dass das Regime im Iran nicht nur Israel bedroht, sondern auch immer wieder den Holocaust leugnet, ist bekannt. Und auch Hugo Chavez seien den Juden die Wurzel allen Übels. 2006 sagte er, es scheine ihm so, Zitat, als ob eine Minderheit, die Nachkommen derer, die Christus ans Kreuz geschlagen haben, sich den ganzen Wohlstand der Welt genommen haben. Das Vorgehen Israels gegen die vom Iran aufgebaute Terrormiliz Hisbollah verglich er mit dem nationalsozialistischen Massenmord. Und 2009 schmiss er den israelischen Botschafter aus dem Land. Das Bündnis zwischen dem Iran und Venezuela besteht weiter. Chavez' Nachfolger Nicolas Maduro war schließlich zuvor als Außenminister genau für dieses Bündnis wesentlich mitverantwortlich. Schon 2006, gleich zu Beginn seiner Amtszeit als Außenminister, nahm er an der 3. Internationalen Solidaritätskonferenz für das palästinensische Volk in Teheran teil. Und was das iranische Regime unter Solidarität mit dem palästinensischen Volk versteht, dürfte bekannt sein. Nämlich, wie es der religiöse Führer Ali Khamenei 2012 formulierte, das Herausschneiden des Krebsgeschwürs namens zionistisches Regime. Als Außenminister sorgte Maduro dafür, dass der Iran einen Beobachterstatus im linken Wirtschaftsbündnis ALBA erhielt. Der Iran wurde zum zweitgrößten Investor in Venezuela. Hunderte iranische Techniker und Spezialisten kamen nach Caracas und auch die militärische Kooperation wurde intensiviert. Im Juni dieses Jahres haben bei einem Treffen in Bolivien Maduro und der iranische Vizepräsident noch einmal bekräftigt, wie außerordentlich gut und grundlegend die Beziehungen zwischen beiden Staaten seien und dass sie weiter ausgebaut werden sollen. Dieses Bündnis besteht wohlgemerkt nicht auf der Grundlage, dass irgendeiner der Beteiligten der Meinung sei, es handele sich bei beiden Partnern gleichermaßen um linke Regierung. Es ist erklärtermaßen kein innerlinkes Bündnis, sondern eben eines zwischen einer linken und einer islamistischen Regierung. Das ist das Spezifische. Das macht den Querfrontcharakter aus. Ein kleiner Sprung zurück in der Geschichte. Als die Kämpfer der RAF in den 60er und 70er Jahren zur Terrorausbildung in palästinensische Camps fuhren, liefen die Kontakte hauptsächlich über die marxistisch-leninistische PFLP. Und Yasser Arafats PLO und die Fatah, auf die sich Linke in der BRD und die Offiziellen der DDR bezogen, waren zumindest säkular. Die Fatah ist auch, ich glaube, heute noch Vollmitglied der Sozialistischen Internationalen. Sich mit einer islamfaschistischen Organisation wie der Hamas abzugeben, das hätte sich damals aus linker Sicht und war sie noch so verquer verboten. Selbst beim Judenkillen und Israel auslöschen legte man Wert darauf, mit vermeintlich linken arabischen Organisationen zusammenzuarbeiten. Wann änderte sich das bei den Linken? War die zweite Intifada, die nicht zufällig Al-Aqsa-Intifada genannt wird, im Jahr 2000 der Wendepunkt? Damals stellten auch die säkularen palästinensischen Kräfte ihren Kampf plötzlich in einen religiösen Zusammenhang, ohne dass dies zu Distanzierungen in der internationalen palästinasolidarischen Linken geführt hätte. Oder bildet erst die Machtübernahme durch die Hamas im Gazastreifen 2006 den Wendepunkt? Tatsächlich wurde damals die rechtsextreme Hamas bei Linken langsam salonfähig. Als Wolfgang Gierke, damals außenpolitischer Sprecher der Linkspartei, 2006 den Hamas-Sprecher Ghazi Hammad zu einer Nahostkonferenz nach Berlin einladen wollte und dafür kritisiert wurde, dementierte er zwar noch, aber das Dementi war fadenscheinig. Gierke sagte, wir haben nicht die Hamas eingeladen. Neben der israelischen Linken, PLO und Fatah wurde auch der Sprecher der palästinensischen Regierung eingeladen. Der gehört der Hamas an. Er wird allgemein als moderat dargestellt. Dieser moderate Hamas-Mann, der also nicht die Hamas war, sondern nur der Sprecher der Hamas, erklärte übrigens ein paar Tage später, Israel müsse vom Angesicht der Erde getilgt werden und fügte hinzu, dies ist kein Staat von Menschen, es sind Tiere. Er konnte dann allerdings doch nicht an dem repräsentativen Treffen von Friedenskräften, wie die Konferenz bezeichnet wurde, teilnehmen, weil er als Angehöriger einer terroristischen Vereinigung kein Visum erhielt. Gierkes peinliche Ausflüchte waren zwar leicht durchschaubar, aber sie zeigten auch, dass er sich wegen des massiven Drucks aus der Partei immerhin genötigt sah, zu dementieren. Er habe die Hamas eingeladen. Also gab es auch hier kein offenes linkes Bekenntnis zum Dschihadismus. Allerdings nahm die Zuneigung zum Islam bei einigen Linken deutlich zu. 2006 beabsichtigte der damalige Vorsitzende der Linkspartei, Oskar Lafontaine, dem iranischen Präsidenten Ahmadinejad einen Besuch abzustatten. In einem Interview mit dem Neuen Deutschland entdeckte Lafontaine außerdem, wie er sagte, Schnittmengen zwischen linker Politik und islamischer Religion. Er lobte die herausragende Stellung der Gemeinschaft im Islam, der sich gegen einen übersteigerten Individualismus wende. Außerdem lobte er, dass gläubige Muslime verpflichtet seien zu teilen. Und drittens spiele, Zitat, das Zinsverbot noch eine Rolle, wie früher auch im Christentum. In einer Zeit, in der ganze Volkswirtschaften in die Krise stürzen, weil die Renditevorstellungen völlig absurd geworden sind, gibt es Grund für einen von Linken zu führenden Dialog mit der islamisch geprägten Welt. Zitat Ende. Aber auch hier war der Druck auf Lafontaine, auch aus der eigenen Partei, letztlich zu groß, sodass er seine Reisepläne verwerfen musste. 2007 kam es zum sogenannten Bruderkrieg in Gaza. Mindestens 120 Anhänger der Fatah wurden von der Hamas ermordet, viele von ihnen grausam auf offener Straße massakriert. Anderen wurde zur Abschreckung in die Beine geschossen. Reaktion der Linken? Null. Weder aus der Linkspartei noch aus den linken Bewegungen wurden Demonstrationen gegen das Terrorregime der Hamas oder auch nur zur Solidarität mit den Palästinensern aus den Reihen der vermeintlich so sozialistischen Fatah organisiert. Eher im Gegenteil. Nick Brauns etwa, ein Mitarbeiter der linken Bundestagsabgeordneten Ulla Jelbke, gab 2007 ein Buch heraus, in dem er eine Vielzahl antiimperialistischer Autoren versammelte, die offen für eine links-dschihadistische Querfront waren. Von prominenten Vertretern der deutschen Friedensbewegung bis zur Hisbollah. Und Braun selbst schloss sich darin dem stellvertretenden Generalsekretär der Hisbollah an und forderte ihm mit ihm, Zitat, ein Bündnis des islamisch-religiösen Widerstands gegen Imperialismus und Zionismus mit der säkularen Linken. Der Sprecher der antiimperialistischen Koordination aus Wien, Willi Langthaler, schrieb, es lassen sich zahlreiche Beispiele finden, wo der Islamismus nicht nur eine antiimperialistische, sondern auch eine sozialfortschrittliche Rolle spielt, wie bei der libanesischen Hisbollah oder beim palästinensischen islamischen Dschihad. Jürgen Elsässer, früher mal Linker und Antinationalist, heute Verschwörungsideologe und am äußersten rechten Rand des politischen Spektrums angekommen, war schwer begeistert und frohlockte. Mit Hisbollah und Hamas gegen das Empire. Okay, Elsässer gilt den meisten Linken seit langem als wirrer Freak. Einige Linksparteipolitiker sind für ihre antizionistische Einstellung bekannt. Notorische Israel-Gegner gibt es immer. Sie alle wurden in der Vergangenheit aber entweder nicht so ganz ernst genommen oder mussten sich immerhin gelegentlich für ihre Position rechtfertigen. Nachdem durch die Fusion mit der WASG 2007 der Einfluss antizionistischer Gruppen wie der trotzkistischen Sekte Linksruck in der Linkspartei größer geworden war und auf der anderen Seite sich mit dem Bundesarbeitskreis Shalom eine pro-zionistische Gruppierung innerhalb der Partei immer offener und kritischer äußerte, sich die Debatte also zuzuspitzen schien, bezog 2008 Gregor Gysi Position. Er forderte in einem 16-seitigen Schreiben, die Solidarität mit Israel als Staatsräson anzuerkennen und erteilte dem Antiimperialismus und Antizionismus eine klare Absage. Gehen wir in der Chronologie weiter. Als 2009 im Iran die säkulare, fortschrittliche Opposition gegen das Mullah-Regime aufstand, verweigerte die Linke in Deutschland, und jetzt meine ich nicht die Partei, ihr weitgehend die Solidarität und glänzte durch Schweigen. Was bis dahin Schweigen, nicht Reaktion war, wurde ein Jahr später, 2010, zur aktiven Kollaboration. Nämlich als die Mavi Marmara in Istanbul ablegte, begleitet von Rufen Tod den Juden. An Bord der von der türkischen islamistischen Hilfsorganisation IHH geleiteten Mavi Marmara kamen beim Einsatz des israelischen Militärs 9 Menschen ums Leben. 3 Politiker der Linkspartei, die im selben Boot saßen, gerieten in Bedrängnis und wurden vorübergehend von der israelischen Armee festgenommen. Die Bundestagsabgeordneten Annette Groth und Inge Höger und der ehemalige außenpolitische Sprecher der Bundestagsfraktion, Norman Pech, die sich danach als Überlebende des israelischen Massakers auf der Mavi Marmara feiern ließen, mussten sich von ihrer Partei nach ihrer Rückkehr keinerlei Vorwürfe anhören und sich nicht rechtfertigen. Die damalige Bundesvorsitzende Gesine Lötsch erklärte, sie sei stolz auf ihren Einsatz. Gregor Gysi ließ die Staatsräson Staatsräson sein und verurteilte ausschließlich den Einsatz des israelischen Militärs als verbrecherisch. Petra Pau, Vizepräsidentin des Bundestags und Mitglied des Fraktionsvorstands der Linken, distanzierte sich in einem Brief an die jüdische Gemeinde Bremen als einzige hochrangige linke Politikerin eindeutig von der Gaza-Boat-Aktion. Danach stand dann sie unter Druck und nicht etwa die drei anti-israelischen Aktivisten, die munter durchs Land tingelten und ihre Sicht der Dinge erzählten. Dabei war inzwischen längst klar, mit was für einem islamistischen Haufen und auch originären Faschisten man es bei den Organisatoren der Free Gaza Flotte zu tun hatte. Ebenso, dass die ganze Aktion voll und ganz im Sinne der Hamas stattfand und mit ihr auch koordiniert gewesen sein muss. Schließlich hatte die Hamas einen Empfang der Schiffe in Gaza organisiert und hätte die Verteilung der Hilfsgüter, wenn sie durchgekommen wären, übernommen. Spätestens also, wenn die Flotte in Gaza City angelegt hätte, wäre die ach so friedensbewegte Besatzung in die offenen Arme der bereits in Gala-Uniform hübsch herausgeputzten Begrüßungskomitees der islamfaschistischen Hamas gelaufen. Unterstellungen einer Zusammenarbeit wurden nun auch nicht mehr zurückgewiesen. Free-Gaza-Aktivistin Annette Groth erklärte bei ihren Auftritten ganz offen, man müsse mit der Hamas als gewählte Regierung zusammenarbeiten. Nicht eine einzige prominente Stimme aus der Linkspartei erhob sich öffentlich und forderte Hamas raus aus den Köpfen, wie noch 2006, als die damalige stellvertretende Parteivorsitzende Katja Kipping die Positionen von Pech und Gerke kritisierte. Während einige sagen, man müsse auch als Linker mit der Hamas zusammenarbeiten, verklären andere sie gleich als Befreiungsbewegung. War so etwas früher nur von irrlichternden Gestalten wie Jürgen Elsässer, von aggressiven Antizionisten wie der antiimperialistischen Koordination aus Wien oder in der nationalbolschewistischen Jungen Welt zu lesen, sehen inzwischen immer mehr Linke und nicht nur in Deutschland Hisbollah und Hamas als Teil einer antiimperialistischen und antikolonialen Linken. Der britische ehemalige Labour-Politiker George Galloway ist einer der Pioniere dieser verqueren Weltsicht. Aber sogar die postmoderne Theoretikerin Judith Butler sagte in einem Interview mit der Jungle World, Zitat, man könnte viel darüber sagen, wie diese Bewegungen, Hamas und Hisbollah meinte sie, entstanden sind und was ihre Ziele sind. Das würde bedeuten, sie als Bewegungen gegen Kolonialismus und Imperialismus zu verstehen. Butlers Äußerungen, so abwegig sie auch sein mögen, haben immer noch ein nicht zu unterschätzendes Gewicht in linken Kreisen und auch in emanzipatorischen linken Kreisen. Während des jüngsten Gaza-Kriegs in diesem Jahr wurde das Einverständnis von Linken und der dschihadistischen Hamas erneut offensichtlich. Einige Linke kritisierten unermüdlich die israelischen Militäraktionen, ohne auch nur einmal die Terrorakte und Raketenangriffe der Hamas zu erwähnen, die der Auslöser des Krieges waren. Eine solch einseitige Verurteilung Israels, zumal während nebenan in Syrien ein hundertmal blutigerer Krieg tobte, der jedoch völlig unerwähnt blieb, zeugt eindeutig von den Doppelstandards gegenüber Israel und dem Versuch der Dämonisierung des jüdischen Staates, also von der antisemitischen Motivation des angeblich dem Frieden zugedachten Protestes. Antisemitische Parolen wie Kindermörder Israel und Hamas, Hamas, Juden ins Gas waren auch auf Demonstrationen zu hören, an denen Linke teilnahmen. Der Kölner SDS, der Studierendenverband der Linkspartei, rief gemeinsam mit der palästinensischen Gemeinde zur Kundgebung für Gaza auf. Auf der Demonstration wehten Fahnen der Hamas. Der Anteil verschleierter bis vollverschleierter Frauen war hoch. Sie schrien Kindermörder Israel, Frauenmörder Israel, zionistische Besatzer und Allahu Akbar. Viele Demonstranten trugen T-Shirts mit Losungen wie Free Palestine, Boykott Israel und Stop Zionism. Nach einer Kundgebung der linken Parteijugend Solid in Essen griffen die Teilnehmer der Kundgebung eine Demonstration gegen Antisemitismus an. Ein Mob von etwa 200 Personen versuchte zunächst zur alten Synagoge zu gelangen und zog danach zu der israel-solidarischen Demonstration am Hauptbahnhof weiter, um diese zu attackieren. Bereits während der Kundgebung der Linkspartei auf dem Weberplatz waren Plakate mit in David-Sternen gezeichneten Hakenkreuzen zu sehen gewesen. Am Hauptbahnhof gab es für den Mob kein Halten mehr. Personen zeigten den Hitlergruß, skandierten Scheiß Juden, warfen Flaschen und Steine auf die israel-solidarischen Demonstranten und schlugen mit Holzstangen zu. Der Landesvorsitzende der Linkspartei, Ralf Michalowski, lehnte später jede Verantwortung für das Verhalten der Teilnehmer der Kundgebung seiner Parteijugend ab. Die Polizei habe eine falsche Strategie gewählt, redete er sich heraus. Dies sind nur ein paar Beispiele von antisemitischen und zugleich antisemitischen Demonstrationen jener Tage und nur solche, an denen die Partei Die Linke beteiligt war, weil die am besten dokumentiert sind. Es ließen sich aber auch viele andere aufzählen, auch mit Beteiligung anderer Linke. Schluck hier. Das Bündnis mit der Hamas, also die Querfront zwischen Linken und Dschihadisten, besteht hierbei nicht unbedingt in personeller oder organisatorischer Form, sondern darin, dass in dem Konflikt zwischen Israel und der Hamas eindeutig Partei für die Hamas ergriffen wurde, also für die dschihadistische Seite, und das nicht, weil die Linke die Hamas so unglaublich lieben würde, sondern weil sie Israel so sehr verabscheut. Vielleicht noch ein paar Gedanken zu dem Begriff Querfront. Wenn ich hier von einer links-dschihadistischen Querfront spreche, dann sollte ich betonen, dass ich das Problem nicht darin sehe, dass Menschen unterschiedlicher Weltanschauung an bestimmten Punkten oder zu bestimmten Themen zusammenarbeiten. Das nicht zu tun wäre Sektiererei. Das Problem ist, dass die inhaltliche Schnittmenge bei Linken, Rechten und Islamisten, nämlich der Anti-Amerikanismus und der Antizionismus, so eindeutig anti-emanzipatorisch ist. Vielleicht noch ein Beispiel aus der Geschichte dazu, also wie eine Querfront an und für sich, in diesem Fall eher zwischen Linken und Rechten, sowohl ideologisch als auch personell funktionieren kann. 1936 reist der spätere Bankier François Genoux als jugendlicher Hitler-Fan aus der Schweiz in den Nahen Osten, wo er in den arabischen Aufstand gerät. Er sieht Parallelen zum Kampf seiner deutschen NS-Idole, denn es gehe, wie er sagt, jeweils um die Bekämpfung des internationalen Judentums. Er wird zum Partner des Muftis von Jerusalem, der wiederum mit NS-Deutschland zusammenarbeitet. Für Genoux sind der arabische Nationalismus und die antikoloniale Bewegung Teil desselben Kampfes. Er unterstützt die algerische Befreiungsfront, also später dann, und trifft dabei jede Menge Linke. Er schreibt: Der Kampf für Algerien, der die Krönung der Dekolonialisierung darstellt, wurde weltweit enthusiastisch begrüßt. Die meisten Kämpfer kamen von weit links, wo man an die großen Prinzipien glaubt. Ich kam aus einer anderen Ecke, vom arabischen Nationalismus, von Gamal Abdel Nasser und vom Kampf für das Palästina Hajjamin al-Husseins. Ich war glücklich, Männer und Frauen zu begegnen, die einen anderen Hintergrund hatten, mit denen ich aber das eine gemeinsam hatte, das Engagement für die Entkolonialisierung der Dritten Welt. Er trifft auch den Anwalt Jacques Vergès, der ein Freund Pol Potts ist, und Rechtsbeistand von Klaus Barbie, Slobodan Milosevic und Ilich Ramirez Sanchez, genannt Carlos. Altnazi Genoux freundet sich mit Carlos an und unterstützt die marxistische palästinensische Befreiungsfront PFLP, die wiederum mit der deutschen RAF zusammenarbeitet, unter anderem bei der Flugzeugentführung 1977, aber auch schon zuvor, indem sie bereits die erste Generation der RAF unter der Leitung des heutigen Neonazis Horst Mahler in ihren Camps im Libanon, Jordanien und im Irak ausbildet. Auch die rechtsextreme Wehrsportgruppe Hoffmann pflegte beste Kontakte zur PFLP und trainierte im selben Camp im Libanon, in dem Ulrike Meinhof ausgebildet worden war. Ein kleiner Zeitsprung nochmal, wo wir gerade bei der RAF sind. Als deren Nachfolgeorganisation verstanden sich die AIZ, die antiimperialistischen Zellen. Diese verübten in den Jahren 1992 bis 1996 eine Reihe von Brand- und Sprengstoffanschlägen. Im Februar 1996 wurden die beiden einzigen Mitglieder, Bernhard Falk und Michael Steinau, verhaftet. Beide konvertierten im Gefängnis zum Islam und Bernhard Falk ist heute ein sehr aktiver Salafist und bekennender Al-Qaida-Sympathisant. Er betreibt die sogenannte Gefangenenhilfe, die sich für inhaftierte Islamisten, vor allem Salafisten, einsetzt. Er plädiert seit langem dafür, dass Muslime einen islamischen Staat bräuchten oder besser noch ein Kalifat. Es gibt bei YouTube eine Fülle von Podcasts und Interviews mit ihm, wo man das nachhören kann, wie er Islamismus und Antiimperialismus zusammenbringt. Das ist übrigens wirklich ganz interessant, weil er das da sehr ausführlich aus einer linken oder vermeintlich linken Sicht schildert. Er sagt: Mein Hauptgebiet ist die antiimperialistische Auseinandersetzung mit der BRD auf islamischer Basis. Er sagt, er versuche die Zusammenhänge aufzuzeigen, wie der Imperialismus die Welt beherrscht und die Umma unterdrückt. Die BRD sei, Zitat, Bestandteil des imperialistischen Lagers, das sich repressiv gegen die Muslime verhält. Für ihn ist der Islamismus eine internationale Bewegung mit Millionen von Menschen, die gegen Imperialismus aktiv sind. Und er sagt, was mich beim Islam fasziniert und bis heute fasziniert hat, ist, dass da Religion und Politik zusammengehören. Das bildet ein Ganzes. Aber auch wenn er auf Fotos mit dem erhobenen Zeigefinger posiert, wie das gerade beim IS populär ist, so grenzt er sich doch vehement vom islamischen Staat ab. Er sagt, wir brauchen einen islamischen Staat, aber nicht ISIS. Und die Muslime in aller Welt distanzieren sich von der Art und Weise, wie ISIS die Jesiden und Kurden angreift. Mit dem islamischen Staat wollen sich also nicht einmal die radikalsten Links-Dschihadisten oder Anti-Imperialisten gemein machen. Und natürlich auch nicht ganz normale Linke. Es wird daher spannend sein zu beobachten, wie sich die anti-imperialistischen Linken angesichts des Terrorfeldzugs des IS weiterhin positionieren werden. Jetzt, da die Kurden der PKK bzw. YPG im Mittelpunkt stehen, die schon immer als linke nationale Befreiungsbewegung von der deutschen Linken hofiert wurden, fällt die Positionierung gegen den IS leicht. Wenn sich die Kämpfe in andere Gegenden verlagern werden, wo nicht Kurden die Opfer des IS-Terrors sind, könnte das Interesse der Linken genauso schnell wieder abklingen, wie es aufgekommen ist. Zumal die internationale Koalition gegen den IS von den USA angeführt wird. Das passt natürlich nicht ins antiimperialistische Weltbild und führt bereits jetzt zu zunehmender Verwirrung. Der versucht man mit eindeutiger Solidarisierung entgegenzusteuern. Die Linksjugend Solid aus Bremen erklärt, einen dauerhaften Frieden wird eine militärische Intervention der USA nicht bringen. Unsere Solidarität mit den gilt den linken kurdischen Parteien und Guerillas. Diesen fortschrittlichen Kräften gilt unsere Solidarität. Und so wird im antiimperialistischen Lager der radikalen Linken derzeit mal wieder Geld für Waffen gesammelt. Diesmal für die PKK. Wir wollen hier Geld sammeln, um die militärische Verteidigung eines fortschrittlichen Gesellschaftsentwurfs im Nahen Osten zu unterstützen, heißt es im Aufruf. Diese Kampagne folgt der Logik, dass man einerseits die Kurden gerne unterstützen möchte, andererseits die Intervention der USA nicht gutheißen mag, obwohl die in Kobane kämpfenden Kurden die US-Hilfe sehnlichst herbeiwünschten und sie ja auch mit den USA inzwischen eng zusammenarbeiten. Schon mehr als 23.000 Euro sollen zusammengekommen sein. Das ist natürlich einerseits ganz löblich, weil es zu zeigen scheint, dass Linke bereit sind, sich im Kampf gegen den Dschihadismus zu engagieren. Aber andererseits ergibt die Geldsammlung für die Kurden natürlich nur dann einen Sinn, wenn deren Kampf von der US-geführten Anti-IS-Koalition unterstützt wird. Denn ohne deren Hilfe können die kurdischen Kämpfer selbstverständlich nicht dem islamischen Staat standhalten. Das aber wollen jene Linke nicht. Nun sind 23.000 Euro nicht schlecht, aber viel mehr als ein paar weitere Kalaschnikows wird man davon nicht kaufen können. Die schweren, panzerbrechenden Waffen, die die Kurden fordern, sind auf diesem Weg nicht zu beschaffen. Offizielle Waffenlieferungen an die Kurden lehnen diese Linken jedoch ab. Auch die Linkspartei hat sich dagegen ausgesprochen. Das zeigt, die Ablehnung gegenüber dem westlichen Imperialismus ist eben am Ende doch größer als die Solidarität mit den Kurden. Die Linksparteipolitikerin Christine Buchholz brachte dies mit einem Plakat auf den Punkt, das in den vergangenen Tagen durch die sozialen Netzwerke gereicht wurde. Solidarität mit dem Widerstand in Kobane, US-Bombardement stoppen, stand darauf. Dazu führte sie aus, Zitat, unter dem Boden des Iraks lagern die zweitgrößten Erdölreserven der Welt, um die Staaten und Unternehmen wetteifern. Seit 2009 wurden viele Lizenzen vergeben, sodass die Erdölförderung bei 3,6 Millionen Barrel pro Tag liegt. Dieser Wettlauf um das Öl erklärt, warum sich so viele Staaten im Irak militärisch engagieren. Zwar gab es eine scharfe Kritik an Christine Buchholz, doch so isoliert ist ihre Position nicht. Oskar Lafontaine argumentierte ganz genauso. In einem Gastbeitrag im Tagesspiegel schrieb er unter der Überschrift, die Überschrift war gegen den globalen Interventionismus von USA und NATO. Und er schrieb, wer heute US-geführte Militäreinsätze in der Welt mit eigenen Truppen oder mit Waffenlieferungen unterstützt, lässt sich in eine US-Außenpolitik einbinden, die seit dem Zweiten Weltkrieg eine Blutspur mit Millionen Toten um den Erdball gezogen hat. Wohlgemerkt, seit dem Zweiten Weltkrieg, sagte er, und nicht nach dem Zweiten Weltkrieg, aber das nur nebenbei bemerkt. LaFontaine erklärte weiter, es gehe der US-Außenpolitik nur um die Sicherung von Rohstoffen und Absatzmärkten. Die Bundestagsabgeordnete Sevim Dagdelen begrüßte diese, wie sie sagte, sehr gute Analyse und Positionierung. Die Bundestagsabgeordnete Nicole Gohlke twitterte, danke Oskar LaFontaine fürs Position beziehen gegen globalen Interventionismus von USA und NATO. Das Interessante übrigens ist, das ist mir eben erst aufgefallen, dass die Linkspartei sich zu Syrien übrigens ganz ähnlich heuchlerisch verhalten hat. Damals, als das losging, 2011, der Aufstand gegen Assad, da forderte die Linkspartei Solidarität mit der Opposition. Aber zuerst müsste, sagten sie immer, müsste es die Gewalt aufhören und man müsste anfangen zu verhandeln. Das ist natürlich das Gegenteil davon, Assad zu stürzen, mit ihm zu verhandeln, weil was soll man mit ihm verhandeln, wenn man ihn stürzen möchte? Aber den Sturz, das war ja das, was die Opposition wollte. Das heißt, die Solidarität mit der Opposition war im Grunde genauso wenig wert wie heute diese Solidarität mit den Kurden. Ja, so ist die Lage. Russland schaut dem IS-Terror zu, China schaut dem IS-Terror zu, Indien, Brasilien, Venezuela, die halbe Welt schaut dem IS-Terror zu. Die USA haben sich nach langem, viel zu langem Zögern und eher widerwillig endlich bereit erklärt, den Kampf gegen die Dschihadisten aufzunehmen. Doch den antiamerikanischen Linken fällt nichts anderes ein, als den Amerikanern in erster Linie Eigeninteressen zu unterstellen und ihren Einsatz deshalb abzulehnen. Dazu muss man wissen, seitdem 2009 die Öllizenzen in Bagdad vergeben wurden, von denen Christine Buchholz sprach, sind insgesamt 15 ausländische Firmen mit der Entwicklung künftiger Ölquellen betraut worden. Davon profitieren vor allem China und Malaysia. Auch koreanische Firmen wurden bedacht und die British Petroleum. Der neben Gazprom größte russische Energiekonzern Lukoil und die norwegische Firma Statoil konnten sich Lizenzen für eines der größten Ölfelder im Irak sichern. Lediglich zwei amerikanische Firmen bekamen einen Zuschlag. Rechnet man dagegen, was der Irakkrieg den Amerikanern gekostet hat, an Geld, an Menschenleben, an Ansehen in der Welt, dann war das ein enormes Minusgeschäft. Was vielen Antiimperialisten natürlich auch nicht in ihr Weltbild passt, ist, dass die Kurden, die nun so hofiert werden im Irak, von Amerikanern im Zuge des Irakkriegs befreit wurden und ihre Autonomie erlangten. Wie groß die Verwirrung im antiimperialistischen Lager angesichts des IS-Terrors ist, zeigt auch folgender Fall. Die bereits erwähnte Annette Groth, die seinerzeit auf der Mavi Marmara gegen Gaza schipperte, fuhr kürzlich in die Türkei an die syrische Grenze, um ihre Solidarität mit den Kurden auszudrücken. Zur selben Zeit verstarb auf der anderen Seite der Grenze Jakup Bülent Alnyak, der 2010 einer der Organisatoren der Mavi Marmara war. Er kam bei einem Luftschlag der Anti-IS-Koalition ums Leben. Er soll an der Seite der dschihadistischen Al-Nusra-Front gekämpft haben. Die Verwirrung bei linken Antiimperialisten wurde schon zu Beginn des Aufstands gegen das Regime Bashar al-Assads in Syrien Anfang 2011 deutlich. Man muss zunächst feststellen, nicht wenige antiimperialistische Linke, die heute für die PKK auf die Straße gehen, haben sich vorher nicht nur nicht verhalten zum seit nunmehr über 3 Jahren andauernden Gemetzel in Syrien, keine Soli-Flotte machte sich auf den Weg, keine Demonstrationen gegen Assad waren auf den Straßen zu sehen. Im Gegenteil. Wenn sich antiimperialistische Linke äußerten, dann stellten sie sich zumeist mehr oder weniger direkt hinter Assad. Das konnte man sehr gut im Neuen Deutschland und vor allem in der jungen Welt verfolgen. Auch Assad galt als Baathist tendenziell als Teil einer antiimperialistischen Front gegen den Westen. Auch Hugo Chavez unterstützte seinen Bruder, wie er sagte, Assad. Auch die letzte umjubelte PKK beziehungsweise PYD auf der irakischen Seite, arbeitete mit Assad zusammen. Man ging eine strategische Partnerschaft ein. Die PYD unterdrückte regimekritische Demonstrationen in den kurdischen Gebieten. Unterstützt wurde die PKK wohl auch vom Iran. Was nicht verwundert, weil auch Assad zwar als säkularer Herrscher gilt, er aber gleichzeitig auch wichtigster Bündnispartner Teherans ist und mit der Hisbollah einen verlängerten Arm des Irans in Syrien eine Heimstatt gibt. Auch mit seiner Unterstützung der Hamas, die lange ihr Auslandsbüro in Damaskus unterhielt, bewies das antiimperialistische Regime in Syrien, dass es mit dem Islamismus sympathisierte. Es musste nur der Richtige sein. Christine Buchholz, die heute so tapfer Solidarität mit der PKK einfordert, begrüßte 2011 den Aufstand gegen Assad. Werner Pürker, der inzwischen verstorbene Kommentator der Jungen Welt, kritisierte sie dafür heftig. Sie betreibe damit nichts anderes als linken Flankenschutz für den westlichen Interventionismus, grollte er. Man sieht, es gibt innerhalb des linken antiimperialistischen Spektrums eine gewisse Konfusion und auch divergierende Interessen. Aber auch innerhalb der islamistischen und dschihadistischen Bewegungen gibt es die. Nicht umsonst ist das, was aus dem ursprünglich antiamerikanischen Widerstand im Irak geworden ist, vor allem ein konfessioneller Krieg zwischen sunnitischen und schiitischen Islamisten. Zwischen Sunniten und Schiiten, zwischen Saudi-Arabien und Iran herrscht ein gewiss noch lang anhaltender und sich noch zuspitzender Machtkampf. Wen immer man in diesem Machtkampf unterstützt, man unterstützt damit Islamisten. Dieses Problem haben natürlich nicht nur die antiimperialistischen Linken, sondern hat jeder, der sich politisch dazu verhalten will. Wir dürfen daher gespannt sein, wohin die Reise für die deutsche Linke geht. Auch wenn ich heute nur auf die deutsche Linke geblickt habe, es wird auch interessant zu verfolgen sein, wie sich die linken Szenen in anderen Ländern, die noch viel einheitlicher antiimperialistisch ausgerichtet sind als hierzulande, verhalten werden. Es lässt sich also feststellen, dass es zwar einige politische Schnittmengen zwischen Linken und dem Islamismus gibt, oder vermeintliche Schnittmengen, wie das Zinsverbot, Konsumkritik, die Ablehnung westlicher Dekadenz. Vor allem aber gibt es gemeinsame Feindbilder. Diese sind vor allem die USA und Israel. Diese Feindbilder sind derart grundlegend für einen bestimmten Teil der Linken, dass sie dafür bereit sind und immer schon waren, sowohl mit Nazis als auch mit Dschihadisten gemeinsame Sache zu machen. Inwiefern diese Linke, über die ich hier gesprochen habe, tatsächlich links sind und was der Begriff links heute überhaupt noch aussagt, das ist natürlich ein anderes, sicher abendfüllendes Thema. Vielleicht kommen wir in der Diskussion noch drauf zu sprechen. Ansonsten bin ich eigentlich schon am Ende von meiner Zeit und bedanke mich soweit erstmal für die Aufmerksamkeit und dann können wir jetzt gerne noch ein bisschen diskutieren.